Die Schwestern, der True Crime Podcast im Gesundheitssystem
mit Angelina
und Ines. Hallöchen.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
In der heutigen Folge geht es um die Patchwork-Sanitäter-Familie. Und bevor wir damit anfangen, macht die Ines heute wieder die True-Fail-Story.
Die True-Fail. Ich hatte eine reizende ältere Dame auf der Station, die ihren Sohn gebeten hatte, ihr Brustsalbe, ihr Wort für Vic Vaporub, mitzubringen. Der Sohn brachte ihr Euterpflege mit. In der heutigen Folge geht es um erschreckende Vorfälle in einer Sanitäterfamilie aus Königsbrunn. Wir sind alle sehr gespannt, Angelina, was du uns da heute vorbereitet hast. Dann würde ich sagen, schieß mal los.
In einem schönen Neubaugebiet in der eigenen Doppelhaushälfte lebt Familie Eimesser. Das Ehepaar Tanja, 31, und Peter, 45, mit ihren zwei Kindern, 3 und 7 Jahre alt. Tanja, eine hübsche, schmale junge Frau, blauäugig und mit blonden Haar, arbeitet als ausgebildete Sanitäterin beim Roten Kreuz in der Wasserwacht, wo sie ihren Mann Peter kennengelernt hat, den sie 96 dann heiratet.
Da mal ganz kurz, ich weiß ja nicht, ob sich das manche denken können. Wasserwacht, Angelina? Sanitäter bei der Wasserwacht, was macht man da?
Ja, die Wasserwacht ist die Wasserrettungsorganisation des Deutschen Roten Kreuzes oder halt in dem Fall jetzt des Bayerischen Roten Kreuzes. Sie sind als Rettungsschwimmer immer im Einsatz. Ihre Aufgabe ist die Rettung von Personen am, auf und im Wasser.
Ah, auch interessant, ne?
Ja. Peter ist neben dem Ehrenamt beim BRK hauptberuflich bei der Arbeitsagentur als Abteilungsleiter angestellt. Mittlerweile sind die beiden seit mehreren Jahren verheiratet. Die Ehe der beiden läuft schon Jahre nicht mehr so gut. Sie streiten häufig, sind sich immer öfter uneinig. Zudem hat Tanja einen neuen Mann kennengelernt. André, ebenfalls ehrenamtlicher Sanitäter bei der Wasserwacht des Roten Kreuzes. Mit André scheint es Tanja ernst zu sein. Sie pflegen mittlerweile trotz Ehe eine langjährige Beziehung, von der ihr Ehemann Peter auch Bescheid weiß. Sie leben sogar zusammen in dem Haus von Peter. Wow. Zeitweise mit Peter. Manchmal wird dieser aber auch seines Hauses verwiesen, wenn Tanja mit André allein sein möchte.
Also soll ja wirklich jeder so machen, wie er möchte und so leben, wie er möchte.
Aber verrückt, oder?
Ja,
das ist sein Haus?
Ja, ich glaube, das ist schon ganz schön verletzend.
Es ist auch irgendwie frech, oder?
Ja, ich finde schon.
Also wenn sie dann da einen neuen Mann kennenlernt, denke ich mir so, dann geht doch zu dem.
Ja, und lad ihn nicht zu Hause ein und schmeiß deinen Mann raus.
Vor allem in dem Haus des Mannes. Also die haben das nicht zusammen gekauft, ne? Der Mann, Peter, hat das Haus selbst gekauft.
Und was ist mit den Kindern? Die leben ja auch da.
Ja, richtig.
Die kriegen
aber
das ja
da
alles...
kommen wir noch zu. Und deswegen verrate ich jetzt noch nichts. Ein Weihnachten verbrachte Peter die Nacht sogar in seinem Büro bei der Arbeitsagentur, weil Tanja sich ein Weihnachten allein mit André wünschte.
Oh, der arme Peter, tut mir leid, wirklich.
Peter und André kannten sich bereits von der Arbeit bei der Wasserwacht. Sie verstehen sich gut, vor allem wegen der Kinder. Denn Peter ist Vater des 7-jährigen Jungen und André ist Vater des 3-jährigen Mädchens.
Nein. Wow. Ja. Okay, dann kann ich verstehen, dass man auch irgendwo Weihnachten zusammen als Familie feiern möchte, aber...
Sollen sie doch zu dritt feiern?
Eben, da muss ja nicht der andere Papa von dem anderen Kind im Büro schlafen, oder?
Denke ich halt auch so, aber nach vielem Überlegen kümmert sich Peter um die Scheidungspapiere.
Richtiger Entschluss.
Denn er konnte sich das Familienleben als Patchwork mit einem anderen Mann in seinem Haus nicht mehr vorstellen. Tanja wusste darüber Bescheid. Am Abend des 17.01.2007 laden Tanja und André Peter zum Gespräch in sein Haus ein. Sie möchten mit ihm über die momentane Situation sprechen. Da die Kinder noch wach sind, verschiebt Tanja das Gespräch auf die Zeit, wenn die beiden Kinder schlafen. Die Zeit bis dahin verbringen sie gemeinsam mit den Kindern im Wohnzimmer. Tanja hat Milchshakes für alle gemacht. Sie schlägt ein Wetttrinken zwischen Peter und seinem Sohn vor. Beide stimmen zu und setzen den Milchshake an. Auf Tanjas Kommando trinken sie um die Wette. Wer zuerst ausgetrunken hat, der hat gewonnen. Nach den Milchshakes geht es für die beiden Kinder ins Bett. Sie verabschieden sich von Peter und werden von André hoch in die erste Etage gebracht. Nach dem Wetttrinken geht es Peter nicht gut. Er denkt, dass das Wetttrinken ihn auf den Magen geschlagen hat und bittet Tanja darum, sich kurz auf die Couch legen zu dürfen.
Boah, das kenne ich, muss ich sagen. Wenn man viel Milchshake trinkt, kriegt man richtig, richtig vollen Bauch.
Und dann auch wetttrinken?
Ja.
Boah. Tanja stimmt zu, kümmert sich um Peter und bringt ihm eine Decke, damit er sich kurz ausruhen kann. Sie bietet ihrem Ehemann an, ihm eine Infusion geben zu können, um seinen Kreislauf zu stabilisieren. Doch Peter verneint das. Nach mehrfachem Überreden von Tanja stimmt Peter schließlich doch der Infusion zu. Denn es geht ihm ja auch nach einiger Zeit noch nicht besser.
Ja, so ist das dann bei den Sanitätern, ne?
Kurze Infusion, zack.
Bup, da geht es dir schlecht. Oder mal nach dem Feiern, bup. Kurze NaCl dran.
Und dann ist die Sache geregelt. Ja. Schließlich sammelt Tanja alle Materialien für die Infusion im Haus zusammen. Als Sanitäterin ist das Legen eines venösen Zugangs und das Verabreichen einer Infusion Alltag. Da macht sich Peter keine Sorgen. Sie legt ihm den venösen Zugang, schließt eine Kochsalzlösung an und verspricht Peter, dass diese ganz sicher helfen wird. Am 17.01.2007 um 23.30 Uhr geht ein Anruf bei der Leitstelle ein. Der Peter, bewusstlos, Herzinfarkt, schnell kommen. Man versteht nur gestückelte Sätze.
Oh Gott.
Der Rettungswagen mit Notarzt ist sofort auf dem Weg. Als der Notarzt nach 7 Minuten eintrifft, ruft Tanja weiter. Peter, nein, nein, nein. Sie informiert den Notarzt über die Situation. Peter sei seit circa 10 Minuten bewusstlos. Sie habe bereits versucht zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Sie erwähnt auch, dass sie ihm bereits einen venösen Zugang gelegt habe, so könnte man ihm schneller helfen.
Was? Da müssen wir jetzt aber mal ganz kurz.
Ja.
Da lügt sie ja jetzt ganz offensichtlich.
Dem Zugang, ne?
Ja, bei den Sanitätern, die vor Ort kommen. Weil den Zugang hatte er bereits. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Die hätte ja sagen können, ich habe dem Kochsalz angehangen, ne? Ja. Aber nee, anscheinend nicht.
Und einen jungen Mann, den reanimiert man auch nicht nur 10 Minuten. So, den reanimiert man, bis der Notarzt da ist und weitermacht. Und richtig. Dann übergibt man und. Aber man hört doch nicht auf. Und
so, ich habe keinen Erfolg, ich lasse das dann jetzt erstmal sein und warte so lange.
Bin gespannt, Angelina.
Der Notarzt beginnt sofort mit der Reanimation, die erfolgreich verläuft.
Boah, zum Glück.
Peter hat Vitalzeichen, ist aber nicht bei Bewusstsein. Er wird mit dem Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus gebracht.
Das Ding ist ja auch, wenn er da jetzt zu lange ohne Sauerstoff lag, also ohne Sauerstoff im Kopf und.
Ob das dann so gut läuft,
ja,
ne?
Ob der nochmal fit wird, ich bin gespannt.
3 Tage liegt Peter auf der Intensivstation des Krankenhauses, bis er schließlich an einem Hirnschaden infolge eines Kreislaufstillstandes verstirbt. Natürliche Todesursache also.
Nein.
Wie du schon gesagt hast, vielleicht ne, durch Sauerstoffminderversorgung, Hirnschaden.
Erstmal ist es jetzt eine natürliche Todesursache, klar.
Richtig.
Aber wie wurde das ausgelöst, frage ich mich jetzt.
Bei der Beerdigung von Peter ist die gesamte Wasserwacht mit dabei. Sowie Freunde, Familie und Bekannte. Die Witwe Tanja weint bitterlich. Die Familie sowie Freunde und Bekannte von Peter können nur schwer mit dessen Verlust umgehen. Sie verstehen nicht, wie das passieren konnte. Peter war doch erst 45 Jahre alt und außerdem fit und sportlich.
Ja, wie kann das nur, Tanja? Wir wären ja hier auch kein True Crime Podcast, wenn es eine natürliche Todesursache wäre.
Richtig. Tanja erklärt, Peter hatte seit längerem Herzbeschwerden und außerdem auch Blutdruckprobleme. Sie sagt, sie hätte ihn häufig zum Arzt geschickt, doch Peter lehnt es immer wieder ab, zum Arzt zu gehen. Peter pflegte seine Beziehungen zu Freunden und der Familie. Er hatte regelmäßigen Kontakt. Sie wundern sich, denn Peter hätte das doch erwähnt. Peter hatte zuletzt nur erwähnt, dass er häufig mit Tanja wegen der Scheidung streite. Tanja war mit der Scheidung nicht einverstanden. Sie fragte immer, was denn aus den Kindern wird. Peter hatte die Scheidungspapiere bereits eingereicht. Das erzählte er einige Tage zuvor bei Freunden.
Aber warum ist die Tanja nicht mit der Scheidung einverstanden? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Sie hat den André, mit dem sie glücklich ist. Sie schickt ihren Ex-Mann aus dem Haus, damit sie Weihnachten mit ihrem Neuen verbringen kann.
Ja, ich kenne die Antwort schon. Die kann ich dir ja jetzt nicht sagen.
Nee.
Ne? Aber ich verstehe die Überlegung. Das habe ich auch zuerst gedacht. So, wieso?
Total verrückt.
Soll die doch froh sein, dann ist die Sache geregelt
genau,
und gut ist.
Genau.
Nee, nicht
und
ganz.
Nur weil man geschieden ist, heißt es ja auch nicht, dass man keinen Kontakt mehr zueinander
richtig
haben kann. Die können ja sich trotzdem gemeinsam um die Kinder kümmern und.
Ja, mal schauen. Familie und auch Freunde von ihm werden misstrauisch. Sie denken, dass etwas nicht stimmt und melden ihre Vermutungen der Polizei.
Wow, aber sehr gut.
Ja, mutig da, auch. Ja, ne?
Da muss man Arsch für eine Buchse haben, um
die Familie
anzuschwärzen.
Ja. Der Polizei erzählen sie, dass Peter die Scheidungspapiere eingereicht hat und erzählen auch, dass Tanja ihren Ehemann häufig gedemütigt hat. Außerdem habe Tanja vor kurzem geäußert, Peter solle gegen einen Baum fahren, dann gäbe es weniger Probleme. Die Polizei nimmt die Aussagen mehrerer Angehöriger auf und ermittelt. Peters Hausarzt wird in die Ermittlungen einbezogen. Er wird befragt. Er soll Aussagen zum Gesundheitszustand seines ehemaligen Patienten machen. Der Hausarzt bestätigt bei der Polizei, dass Peter ein gesunder, fitter, junger Mann war, der keine bekannten Probleme mit dem Herzen oder dem Blutdruck hatte.
Ach, guck mal, Tanja.
Komisch, ha?
Was ist da los?
Mhm. Die Polizei ordnet aufgrund mehrerer Hinweise eine Obduktion bei dem vor 4 Tagen beerdigten Mann an. Peter wird exhumiert. Bei der Obduktion zeigen sich keine Auffälligkeiten, keine äußeren Einflüsse, keine Medikamentenrückstände. Aber auch ein Herzproblem kann ausgeschlossen werden.
Okay.
Ungewöhnlich, ne?
Mhm. Haben wir jetzt auch schon aus unseren anderen Fällen gelernt, wenn ihr euch jetzt mal an den ersten Fall erinnert, Stefan Letter, da gab es ja Medikamentenrückstände. Richtig.
Aber da haben die zum Beispiel auch gewusst, wonach die suchen müssen.
Das stimmt.
Das weiß man ja nicht.
Ja, ja.
Doch dann meldete sich ein Mitarbeiter des BRK bei der Polizei und erzählte, er hätte André Hagemann ein paar Tage vor dem Tod von Peter angeblich zur Auffüllung des Notfallkoffers die Narkosemittel Dormicum, Ketanest und Hypnomidate überlassen. Peters Leichnam wird auf die fehlenden Medikamente untersucht. Sie werden nicht fündig. Es ist möglich, dass die Medikamente nach diesem Zeitraum nicht mehr nachweisbar sind. Das Klinikum meldet sich. Sie haben noch 2 Blutproben von Peter. Sollten diese nicht benötigt werden, werden sie entsorgt. Die Blutproben werden auf die fehlenden Medikamente untersucht. Treffer.
Wow.
Mehrere kreislaufhemmende Medikamente können in den Blutproben von Peter nachgewiesen werden.
Nein! Das ist unglaublich.
Ja. Was? Fast wären die Blutproben vernichtet worden. Denn bei einer natürlichen Todesursache, die bei Peter festgestellt wurde, gibt es keinen Grund, die Blutproben nach dem Tod des Patienten aufzubewahren.
Boah, auch hier muss man wieder sagen, was ein Glück, dass das überhaupt rausgekommen ist. Hätte das Krankenhaus die Blutproben entsorgt, hätten die ja nichts mehr nachweisen können.
Richtig. Und ich muss dazu sagen, die Blutproben wären eigentlich entsorgt worden, weil natürliche Todesursache. Ja. Aber wir kennen das alle, wenig Personal, da bleibt auch mal was liegen. Und dann Klinikum natürlich mitbekommen, die Polizei ermittelt und hat nochmal nachgefragt, bevor die dann endgültig vernichten, ne?
Ja, sehr gut. Auch gut vom Krankenhaus, dass die dann auf Zack so waren und davon mitbekommen haben.
Ja, die Polizei war natürlich auch im Krankenhaus unterwegs und dann kriegt man das ja so mit. Aber dass die überhaupt darüber nachgedacht haben, ja, so, ne?
Und nach Blutproben dann noch geschaut haben und. Wow.
Weitere Ermittlungen stellen die Ehefrau von Peter in den Verdacht, ihm kreislaufhemmende Medikamente beigebracht zu haben. Der Notarzt erinnert sich bei der Befragung der Polizei an einen venösen Zugang, den Tanja bereits vor Ankunft angelegt hatte.
Ja, Tanja, da musst du jetzt aber aufpassen.
Mhm. Tanja Eimesser wird von der Polizei vernommen, bestreitet aber etwas mit der Tat zu tun zu haben. Auch André, Tanjas Liebhaber, wird vernommen. André H. gesteht.
Warum sag ich immer H?
Ich muss immer an Erna H.
Ja.
Voll blöd. Entschuldigung. André H. gesteht, gemeinsam mit Tanja Eimesser die Tat begangen zu haben.
Nein, er gesteht.
Ja.
Wow.
Er legt auf dem Kommissariat ein ausführliches Geständnis mit detailreichen Informationen ab.
Nein. Und sie leugnet noch?
Ja.
Sie weiß wahrscheinlich noch gar nichts von ihrem Glück.
Ohne das Misstrauen der Familie wäre die Tat unbemerkt geblieben und Tanja sowie André wären mit dem Mord an Peter davongekommen.
Also wirklich Hut ab an die Familie, dass die wirklich Misstrauen hatte und den Mut auch hatte, dann zu agieren und zu sagen, hey, hier stimmt irgendwas nicht, ich habe den Verdacht, dass...
Ist ja schon krass irgendwie. Voll. Ne? Ich meine, wenn das jetzt nicht gestimmt hätte... Wie kommt das rüber? Dann ist die Familie zerstört.
Ja.
So eine Beschuldigung, sag ich mal. Ja, die hat den Mann umgebracht. Und am Ende kommt raus, nein, der hatte, keine Ahnung, Herzinfarkt, Hirnschlag, ne?
Ja.
schon heftig, aber sie haben es ja geschafft.
Ja.
Ohne das wäre es echt nicht rausgekommen.
Das ist Wahnsinn.
Und
ne?
Da hätte ja auch keiner exhumiert und dann hätte auch niemand gewusst, dass da irgendwas passiert ist. Aber mit 45 ist auch hart, ne?
Ja, ach, viel zu früh.
Viel zu früh.
Der arme Peter. Und das nach der ganzen Tortur mit seiner Frau und dem André und...
Oh, dann sei mal gespannt. Die Tortur ist noch nicht vorbei. Dazu erzähle ich nachher noch mehr.
Ich bin gespannt. Machen wir weiter.
Die Mordnacht. Tanja lädt ihren noch Ehemann Peter auf ein Gespräch in das gemeinsame Haus ein. Sie nutzt den Vorwand, nochmal mit ihm über die Scheidung zu sprechen. Peter ließ sich darauf ein, denn schließlich haben sie einen gemeinsamen Sohn und auch Peter möchte die Sache geklärt haben. In seinem Haus angekommen, bekommt er von Tanja einen Milchshake, so wie auch der Rest der Familie. Nur wurde in Peters Milchshake ein starkes Schlafmittel beigemischt.
Ah, und den Ex, der auch noch.
Wegen dem Wetttrinken, das Tanja angestichelt hat, ne? Wohl
bemerkt. Boah, was eine Ratte aber,
ja,
ne?
Aber da denkst du ja nichts dran, mit deinem Sohn Wetttrinken zu machen. Ne?
Ja,
was sollst du dabei denken?
Milchshake. Wow.
Damit Tanja sicher gehen konnte, dass ihr Ehemann diesen auch vollständig trinkt, zettelt sie zwischen ihm und dem gemeinsamen Sohn ein Wetttrinken an. Peter setzt gemeinsam mit seinem Sohn das Glas an. Sie trinken um die Wette. Wer zuerst das Glas leer macht, der hat gewonnen.
Und was ist der Preis? Mhm,
genau.
Der Tod. Mein Gott.
Er macht das Glas leer und stellt es auf den Tisch. Circa eine halbe Stunde später bekundet Peter starkes Unwohlsein. Tanja schickt André mit den Kindern nach oben, um sie ins Bett zu bringen, damit Peter sich kurzzeitig ausruhen kann.
Vermeintlich, ne? Oh, was eine tolle Ex-Frau.
Ja, sie kümmert sich dann auch noch und bringt ihm eine Decke und ach, wie schön. Tanja blieb währenddessen bei Peter. Sie bietet ihm an, sie könnte ihm eine Infusion mit Kochsalz geben. Dann würde es ihm schnell besser gehen. Er stimmt nach mehrfacher Überredung zu. Tanja legt ihrem Ehemann also einen venösen Zugang und hängt eine Infusionslösung an. In der Infusionslösung befindet sich aber nicht nur die Kochsalzlösung, sondern ein von Tanja gemischter Medikamentencocktail. Wenige Minuten später wird Peter ohnmächtig.
Boah, ist die krass, ey. Obwohl ihre Kinder oben gerade von ihrer Affäre
ins Bett gebracht. Ist doch alles gut, die schlafen.
Und unten
doch.
Stirbt der Papa von dem Großen oder was?
Heftig, ne?
Ja.
Tanja wartet einige Zeit und ruft dann vermeintlich verzweifelt den Notarzt. In dem Telefonat an die Leitstelle spricht sie abgehackt. Man versteht nur einzelne Worte. Sie klingt sehr verzweifelt, weint und schreit dabei. Beim Eintreffen des Notarztes bekundet sie, sie habe bereits einen venösen Zugang gelegt, damit sie ihn schnell versorgen können. Doch der Notarzt wundert sich, denn Peter sieht schon ziemlich tot aus. Es wirkt so, als hätte er länger als 7 Minuten dort gelegen. Doch Tanja beteuert, sie habe vergeblich 7 Minuten versucht zu reanimieren und dann den Zugang gelegt, weil die Reanimation nicht geklappt hat.
Was? Ist die doof, ne? Echt?
Mhm.
Der Notarzt, dann soll die das doch wenigstens, Entschuldigung, aber dann soll sie das doch wenigstens richtig machen und nicht noch...
Sie wusste ja, was so, sie angerichtet hat,
ja,
weißt du?
Ja, so amateurhaft, also...
Als Sanitäterin auch noch.
Ja.
Ist ja jetzt keine Laie.
Nee, eben.
Der Notarzt und die Sanitäter reanimieren vor Ort noch weiter. Bekommen Peter auch zurück, nur vorerst ohne Bewusstsein. Peter wird mit ins Krankenhaus genommen, liegt dort 3 Tage und verstirbt dann an den Folgen des Medikamentencocktails. Doch die Ärzte stellen eine natürliche Todesursache fest. Man könnte meinen, die Einstichstelle hätte ja auffallen müssen. Ist sie auch. Nur gab es keinen Grund eines Verdachts, denn im Krankenhaus angekommen wird gemeint, der Zugang wäre vom Notarzt.
Ja.
Bei einem Aufenthalt auf der Intensivstation ist es auch nicht sonderlich auffällig, dass eine verstorbene Person mehrere Einstiche durch Zugänge hat.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, ganz normal.
Ja.
Tanja weint bitterlich, als sie die Information erhält, dass Peter verstorben sei. Doch leider nur vermeintlich. Peter wird schon 3 Tage später beerdigt. Kommt mir das nur so vor oder geht das mit der Beerdigung auch recht schnell?
Ja, wollte ich jetzt gerade auch sagen. 3 Tage später.
Ich meine, Trauer und normalerweise, ne? So 3 Tage finde ich auch irgendwie schnell.
Ja, auch um alles zu organisieren. Blumen und ein Beerdigungsinstitut.
Obwohl, wenn die nicht verbrannt werden, dann geht das ja eh ein bisschen schneller, als wenn die verbrannt werden.
Ja,
ne?
Aber 3 Tage.
Finde ich auch irgendwie schnell. Ob sie so gedacht hat, schnell weg damit, man weiß nicht, ne?
Wer weiß. Kommt das noch?
Nee. Da die Leichenschau mit unterschiedlicher Sorgfalt durchgeführt werden, diagnostizieren Pathologen bei einer anschließenden Obduktion nicht selten eine Todesursache, die von dem abweicht, was zuvor vom behandelnden Arzt auf dem Totenschein eingetragen wurde. So fanden die Forscher aus Osnabrück heraus, dass innerhalb von 3 Jahren bei etwa 1.100 vermeintlich natürlich Verstorbenen nach der Obduktion ein nicht natürlicher Tod festgestellt wurde.
Was?
Beispielsweise ist ein Fall bekannt, bei dem ein Säugling tot aufgefunden wurde und im Totenschein der plötzliche Kindstod als Todesursache vermerkt worden war. Die Polizei veranlasste dennoch eine Obduktion, in der festgestellt wurde, dass das Kind unter einer weichen Decke erstickt worden war.
Oh Gott.
Dieses Tötungsdelikt wäre zum Beispiel ohne die Obduktion wohl nie ans Tageslicht gekommen.
Ja, wie viele, viele andere Morde auch.
Richtig, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal erklärt, ja, weil es so oft der Fall ist.
Ja, hier hat man jetzt mal wirklich auch Zahlen.
Mhm. 1.100.
Ja.
Und das war jetzt wirklich nur innerhalb von 3 Jahren, ne?
Ja, wow.
Das ist schon krass.
Man will gar nicht wissen, wie viel oder wie hoch die Zahl wirklich ist, ne? Mhm. Die Dunkelziffer.
Vor Gericht. Tanjas Mordmotiv. Zerrüttete Ehe, Scheidung war angedacht. Tanja hätte als Witwe durch das Haus sowie die Lebensversicherung von Peter 300.000 Euro geerbt. Bei einer Scheidung hätte sie gar nichts bekommen und hätte aus Peters Haus ausziehen müssen. Da hast du deine Antwort dann.
Boah, ist das eine Ratte, ey.
Es geht wirklich ums Geld, ums Haus, um den Wohlstand sozusagen.
Ja, ist das traurig,
und dafür, ne, dann den Ehemann killen.
Dem Vater des Kindes. Hallo?
Noch schlimmer, oder?
Ja, völlig krank. Wie abgewichst auch, dass sie dann da am Telefon noch am Heulen ist und Hilfe, Hilfe, mein Mann, ja, was für?
Mhm. Und im Krankenhaus und die Beerdigung, die arme Witwe.
Ja, am Arsch, die arme Witwe. Und zu Hause sitzt sie und lacht sich ins Fäustchen, ja, und richtig, freut sich auf die 300.000 Euro. Und nicht zu vergessen auf das schöne Haus.
Richtig, kommt noch hinzu. Der Richter ruft mehrere Bekannte der Wasserwacht sowie den Notarzt und den Hausarzt in den Zeugenstand. Der Notarzt sagt aus, er sei in jener Nacht bei Verdacht auf einen Herzinfarkt zur Familie Eimesser gefahren. Als er dort ankommt, empfängt ihn die bitterlich weinende und schreiende Ehefrau Tanja. Bei Bekundung des Patienten sei dem Notarzt aufgefallen, dass Peter bereits länger das Bewusstsein verloren haben müsste, als Tanja behauptet. Denn durch seine Erfahrung wüsste er, wie ein Patient in dieser Zeitspanne nach einem Herzinfarkt aussieht. Er sagt, dieser Patient sah schon ziemlich tot aus.
Ja.
Außerdem kam ihm die Geschichte mit der vermeintlichen Reanimation und dem schon vorbereiteten Zugang ungewöhnlich vor. Demnach hätte Tanja innerhalb von 7 Minuten zuerst den Notarzt rufen, reanimieren und einen Zugang legen. Der Notarzt sagt, dies wäre in dieser kurzen Zeitspanne nicht möglich gewesen.
Über sowas macht man sich wahrscheinlich auch als Notarzt, der dann dahin kam, auch erst hinterher Gedanken.
Ja, krass.
Weil erstmal, ne, kommst du in die Situation und du arbeitest, du handelst und machst.
Wie soll das auch funktionieren? Sie hat ja gesagt, vorhin, 7 Minuten hat sie reanimiert, bevor sie aufgehört hat. Dann hat sie den Zugang gelegt. Der Notarzt war aber nach 7 Minuten vor Ort. In der Zeit den Notarzt angerufen, mit dem telefoniert, mindestens 1,5 bis 2 Minuten, sag ich mal. Dann reanimieren. Dann den Zugang legen. Da kommt man auch viel mehr als 7 Minuten. Selbst wenn die Sanitäterin ist und ein Profi ist.
Ja, das dauert länger. Ja, wahrscheinlich hat sie viel zu spät erst angerufen, ne?
Ja, wenn wir die Story nochmal so ein bisschen zurückdenken, dann hat sie ja auch gesagt, also in der Mordnachtgeschichte wird ja auch gesagt, sie wartet zuerst ein bisschen und ruft dann den Notarzt an. Also sie hat ernsthaft vorher noch gewartet. Die wollte, dass das so ist. Der Hausarzt von Peter Eimesser sagt aus, Peter habe keine Vorerkrankung gehabt. Er hätte nie Herzbeschwerden angegeben und auch die Blutdrücke von Peter waren stets im Normbereich. Tanja gab bei der Polizei an, ihr Mann sei gewalttätig gewesen. Hätte sie regelmäßig geschlagen und sie habe auch häufig Hämatome gehabt. Und dies könne ein Kollege der Wasserwacht bestätigen. Von ihm hätte sie die Hämatome versorgen lassen.
Ach, die nimmt sein Haus, lädt ihren Lover darin ein, schmeißt
ihn, Weihnachten,
ihn aus seinem Haus raus an Weihnachten. Und jetzt sagt die, er ist ein Prügler oder was?
Irgendwas muss ja sein, oder? Damit die einen Grund hat, den bösen Ehemann zu töten. Muss sie ja irgendeine Story erfinden.
Anstatt sie einfach sagt, hey, ich wollte das Geld haben.
Aber pass auf, der Kollege der Wasserwacht sagt aus, sie erzählte mir damals schon als Begründung für ihr Fremdgehen, aber habe sie nackt gesehen, als ich mit ihr im Bett war. Ihr Körper wies keine Anzeichen für eine Gewalttat auf. Nicht einmal blaue Flecken hatte sie. Mehrere Kollegen der Wasserwacht bestätigen diese Aussage. Somit ist die Gewalttätigkeit widerlegt. Wieso können mehrere Kollegen der Wasserwacht das bestätigen?
Das wollte ich gerade fragen. Haben ich die weiß, alle dass du das fragen
gesehen? Wolltest. Ja, pass auf.
Die hatte wahrscheinlich eine Affäre mit allen.
Warte doch. Nicht so schnell. Weitere Kollegen sagen aus, Peter wurde von Tanja oft gedemütigt. Die hat schon jeder gehabt. Auf Nachfrage der Richterin erzählt ein Kollege der Wasserwacht, dass Tanja viele Liebhaber bei der Wasserwacht hatte. Er sagte, sie sei manipulativ und könnte jeden um den Finger wickeln. Andere Kollegen bestätigen diese Aussage.
Oh Gott.
Sie soll laut Zeugenaussage mehrere Kollegen um den Finger gewickelt haben. Und das auch während ihrer Ehe und während der Beziehung zu ihrem Liebhaber.
Zu André.
Richtig. Also sie hatte nicht nur eine Affäre, sie hatte mehrere Affären und hat sogar ihre Affäre betrogen.
Mein Gott. Ja, okay.
Wer kann, der kann.
Also
der
kann. Ja. Wow. Die hat Gas gegeben.
André hört das zum ersten Mal.
Der Arme.
Bestätigt aber vor Gericht die manipulative Art von Tanja. Er sagte, ich war abhängig von ihr und das wusste sie. Wir waren alle Marionetten in ihrem Schauspiel. Er gibt an, Tanja hätte mit ihm Abmachung getroffen. Sollte der Mord auffliegen, soll er die Tat auf sich nehmen, denn irgendjemand muss doch für die Kinder da sein.
Boah, ist die gemein, ne?
Das hat die alles vorher geplant. Auch wenn es auffliegt, dann ist der André schuld, weil sie muss doch für die Kinder da sein. Ja. Wie wäre es denn, die Kinder ohne Mutter?
Ja, grausam.
Ja, richtig. Und die Kinder ohne zwei Väter?
Ja. Wer weiß, ob die beiden überhaupt die Väter sind.
Ja, wer weiß. Sehr aufrecht und tadellos gekleidet, stand er zu Beginn des Prozesses vor dem Gericht und begann seine Aussage mit den Worten, ich bitte hiermit um Entschuldigung. Ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, was ich getan habe. Fast 3 Stunden lang erzählt er danach, wie es zu dem Mord kam. Er hätte sich von Herzen eine Familie gewünscht und Tanja und die Kinder, dass seine Familie gewesen wäre. Er sei von dieser Frau nicht losgekommen, obwohl sie ihn immer wieder betrogen hätte. Ende 2006 hätte Tanja ihm plötzlich wieder Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft gemacht und ihm wenig später erklärt, das Problem Peter müsste gelöst werden. Peter, so sagt sie, hätte sie vergewaltigt und die Kinder geschlagen. Er sei aggressiv und oft betrunken. Es läge nur an André, seine kleine Familie zu beschützen.
Boah, die ist echt sehr manipulativ, ne?
Mhm. Das hört man wirklich schon in den Aussagen, ne?
Fies.
Nochmal kurz zur Aufklärung. Sie hatte sich von André damals schon getrennt und Ende 2006 ist sie wieder mit ihm zusammengekommen. Und Anfang 2007 wurde der Peter ermordet. Boah. Also es klingt echt so, als wäre die wirklich dafür nochmal mit ihm zusammengekommen.
Genau, damit sie einen Doofen hat, der
alles macht. Und wenn es dann so ist wie abgesprochen und er die Tat auf sich nimmt, ja, ist ja nicht schlimm, wenn er im Knast ist, genau. Weil die hat ja noch andere bei der Wasserwacht.
Ne? Ja. Also und sie hat das Haus vom Peter, das Geld vom Peter. Mein Gott.
Immer drängender seien ihre Forderungen geworden. Er sei ein Feigling, wenn er nicht helfe. Er würde die Kinder nie mehr sehen, bis an dein Grab. Und du hast alle Mittel in der Hand. Tu was, bis er am Ende sagte, okay, doch der Peter muss schlafen.
Boah.
Da hört man schon an diesem, doch der Peter muss schlafen, dass dem da nicht wohl bei ist.
Nee, gar nicht.
Aber diese manipulative Art bringt ihn anscheinend trotzdem dazu, ne?
Ja, sie erpresst ihn ja auch ganz klar und setzt ihn unter Druck, indem sie sagt, er darf seine Kinder dann nicht sehen oder eins seiner Kinder.
Mhm.
Finde ich.
Zusätzlich noch, wie krass ist das, dass der seine Aussage damit anfängt, sich erstmal dafür zu entschuldigen.
Ja, weil es ihm wahrscheinlich wirklich leid
tut. Weil es ihm leid tut. Er hätte sich das auch, wenn es ihm egal wäre, sparen können. Das mildert seine Strafe wahrscheinlich sowieso nicht. Er hat Mord begangen und das ist so. Ja, ob es ihm leid tut oder nicht. Aber finde ich trotzdem gut.
Ja, immerhin. Ne? Dass er sich das traut. Es zeigt auf jeden Fall Einsicht auch.
Okay, Ines. Du halt dich fest, der Rest, alle, die zuhören, auch.
Für eine solltet ihr am Autofahren sein, haltet kurz rechts.
Kurz Warnblink an.
Und kurz warten.
Für eine Überraschung sorgen die DNA-Tests der beiden Kinder.
Oh nein.
die aufgrund der vielen Missstände bei Tanja erhoben wurden.
Oh.
So, Peter ist nicht der Vater des 7-jährigen Jungen.
Nein.
Und auch André ist nicht der Vater seiner vermeintlichen 3-jährigen Tochter.
Und ich hab's gerade noch gesagt.
Ja, und du dachtest so aus Witz, haha, ja, bestimmt nicht. Nee, tatsächlich.
Scheiße.
Beide Kinder sind nicht von den angegebenen Männern. Stattdessen sind 2 weitere Männer aus Tanja Eimessers Bekanntenkreis die Väter. Und die beiden Väter erfahren erst im Gerichtssaal von der Vaterschaft. Bei der Verhandlung. Ja, oh, das ist echt krass, ne? Und vor allem ist ja nicht so, als wenn 2 Kinder, ein Mann, ist ja kein Problem, wenn das nicht so ist. Aber da sind ja jetzt wieder 2 Väter bei rausgekommen.
Ja.
Und also 4 Väter, was sollen die Kinder denn eigentlich sagen? Bonuspapa, noch ein Bonuspapa, plus Papa?
Ja, vor allem, die lernen den als Papa kennen. Ich meine, bei dem 7-jährigen Jungen, da ist der Vater jetzt gestorben oder der vermutliche Papa.
Ja, aber der wird jetzt nicht zum nächsten Vater sagen, ach, jetzt habe ich einen neuen Papa,
wie toll. Genau. Der ist trotzdem verstört für sein Leben.
Richtig.
Und dann noch die Lügen von seiner Mutter. Boah.
Und die haben den DNA-Test nur gemacht wegen der Missstände, wegen der komischen vielen Aussagen. Also es sind mehrere Prozesse, das war nicht ein Gerichtstermin, mehrere. Und weil da immer mehr kam, hat die Richterin die DNA-Tests der Kinder angeordnet.
Ja,
weil sie das auch vermutet hat.
Ja, wahrscheinlich, weil sie gemerkt hat, okay, die hatte ganz schön viel Spaß auf ihrer Arbeit.
Ja.
Ja, lassen wir da mal was untersuchen. Krass. Die Armen, also für die Kinder tut mir das echt leid, ne?
Als ich recherchiert habe, habe ich auch ganz viel gelesen dazu, dass der Gerichtssaal unglaublich laut war bei jeder Verhandlung, weil die alle so schockiert waren. Die haben Dinge gerufen, die ich hier nicht sagen kann, weil die gepiept werden müssen. Wirklich, im Gerichtssaal. Ja. Die Menge hat getobt, stand in den ganzen Gerichten. Finde ich gut. Weil die das unglaublich fanden.
Ja.
Also zwischen Lachen und Fertigmachen war alles mit dabei im Gericht.
Ja, schön.
Tanja sowie André wurden am 6. Dezember 2007 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Tanja erhält zusätzlich die besondere Schwere der Schuld, da sie den Giftmord heimtückisch geplant hat.
Ja.
Im Gefängnis hat die Witwe einen neuen Mann kennengelernt.
Wie soll es auch anders sein?
Und sich verlobt.
Oh.
Einen ehemaligen Nachbarn. Sie beteuert, dass sie ihn diesmal wirklich liebt.
Ein ehemaliger Nachbar?
Ein ehemaliger Nachbar, der zufällig auch im Gefängnis sitzt.
Ja.
Ist ja schön, da haben die sich ja super kennengelernt, ne?
Ja, in der Freiheit noch, dann sehen sie sich im Gefängnis wieder und verlieben sich.
Wow. Was eine Geschichte.
Ja, echt.
So möchte ich, dass die Beziehung beginnt. Hammer, ne?
Ja, wirklich.
Aber die ist zu dem Zeitpunkt, wenn du aufs Datum achtest, 6. Dezember 2007. Die ist da gerade erst in Untersuchungshaft. Da ist die Sache noch nicht beschlossen.
Nee, nee.
Und in der Untersuchungshaft hat die schon einen neuen Mann und die ist verlobt. Ist das krank oder ist das krank?
Ja, geht schnell bei der.
Ja.
Mal gucken, wann der nächste kommt.
Liebe für alle.
Ja.
Ist so. Ja, zusätzlich herausgekommen ist in diesem Prozess ein weiterer Fall, der sich bei der Wasserwacht des Roten Kreuzes ereignete.
Oh.
Mitglieder eines bizarren 8-köpfigen Freundeskreises im Augsburger BRK, die vor ein paar Jahren immer mal wieder Sterben spielten.
Was?
Dabei wurde ein Mitglied ausgelost, dem die Kameraden starke Beruhigungsmittel spritzen, um seine Vitalfunktion zu vermindern.
Nein.
Doch. Nach dem Erwachen aus der Ohnmacht musste er dann berichten, was er als letztes gesehen hätte. Ein weißes Licht am Ende des Tunnels oder so. Wie eine ehemalige BRK-Mitglied sich erinnert. Auch dieses Spiel wurde erst im Laufe der Ermittlung zum Giftmord bekannt.
Warum macht man das?
Ja, das fragen sich wahrscheinlich alle, inklusive ich. Und ich habe den Fall recherchiert, aber darauf habe ich keine Antwort. Warum man das macht.
Das glaube ich.
Also diese Truppe wollte wohl Nahtoderfahrungen haben und wissen, wie man sich fühlt, wenn man kurz vorm Tod ist. Und was man sieht und was man noch hört, ja. Krass, ich kann es nicht glauben. Und das ist tatsächlich in dem Prozess
erst rausgekommen.
Weil das BRK natürlich jetzt sich eingemischt hat. Das BRK ist das Bayerische Rote Kreuz. Ja. Und die haben dann gesagt, aber da fehlten schon öfter mal Medikamente. Oh. Aber wir hatten halt gedacht, ne, nicht vernünftig kontrolliert. Und das war halt intern.
Wie es halt mal so ist.
Das meldet man ja nicht immer der Polizei, wenn dann mal was fehlt.
Etwas fällt runter oder...
Richtig, kann alles passieren. Ja. Aber als sie dann gemerkt haben, da läuft irgendwie bei der Wasserwacht alles schief,
Scheiße.
Sind die dann auch tatsächlich darauf gekommen. So. Frühere Rettungsdienstmitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes haben lebensgefährliche Selbstversuche mit Beruhigungsmitteln unternommen. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft Augsburg. Die Vorfälle liegen bereits mehr als 5 Jahre zurück. Bis zu 7 Ehren- und hauptamtliche BRK-Mitarbeiter aus dem Landkreis Augsburg trafen sich dort sporadisch in einer Wohnung oder auch in einem alten Rettungswagen. Dort probieren sie an sich selbst aus, wie es ist, wenn man dem Tod näher kommt. In überhöhter Dosis spritzen sie sich gegenseitig Beruhigungsmittel, die sie vermutlich von ihrem Arbeitgeber hatten mitgehen lassen. Den Eingriff, bei dem die Behandelten allmählich bewusstlos wurden, zeichneten sie auf Video auf.
Auch noch das?
Ja. Also, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber die Videos hätte ich ja gern mal gesehen.
Ich auch.
Wie die sich dann auch noch Panik schieben, weil mal was schiefläuft. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so vielen Versuchen nicht irgendwann mal ein bisschen was schiefläuft.
Ja, aber anscheinend ist ja keiner gestorben, weil wohin mit der Leiche?
Frag mal die Tanja, die weiß da ein paar Probleme. Ja. Die weiß, wie man ja, das regelt. So.
Krass. Ja, wirklich. Ich frage mich auch, wie kommt man auf solche Ideen, eine Nahtoderfahrung zu wollen?
Die haben tatsächlich auch, wenn die das im Krankenwagen gemacht haben, einfach ein alter Rettungswagen, die haben da Beatmungsmaschinen besorgt und ganzes Equipment,
wenn was passiert, die sich beatmen können. Und dann ins Krankenhaus fahren oder was?
Richtig. Die Story hätte ich gern gehört. Ja. Mit welcher Begründung der ins Krankenhaus kommt. Entschuldigung, wir haben ein bisschen was ausprobiert und ist schiefgegangen.
Ist schiefgegangen, super. Wir wollten mal eine Nahtoderfahrung haben, wir machen das auch schon mal länger, aber...
aber diesmal ist echt nicht gut geworden.
Ja. Können wir uns bitte helfen?
Aber wenn du mal so hörst, 5 Jahre liegt das zurück. Es ist 5 Jahre nicht rausgekommen. Ne?
Ja, klar.
Obwohl ja eine Unmenge an Medikamenten weg sind, plus...
Auch die Beatmungsmaschinen und alles.
Wollte gerade sagen. Und was machen auch die Mitarbeiter in dem alten Rettungswagen zu 7, zu 8?
Ja.
Schon ungewöhnlich.
Ja gut, wenn man die Spuren gut verwischt, ne?
Die wissen ja, wie man die Dinger desinfiziert, ne?
Ja.
Krass.
Das ist halt auch einfach deren Job, ne?
Ja gut, aber also deren Job, die Narkosepartys zu führen, ist schon komisch.
Das nicht, aber alles wieder sauber zu machen, ordentlich herzurichten, den Wagen wieder aufzufüllen, bla bla bla.
Stimmt, dann hat scheinbar echt keiner gemerkt.
Nee.
Wie häufig diese Treffen stattfanden, ist unklar. Bekannt sind vereinzelte Narkosepartys im Zeitraum zwischen 1999 und 2002. Schätzungsweise 10 Fälle in unterschiedlicher Besatzung. Einige der Beschuldigten haben die Versuche inzwischen gestanden. Die Videoaufnahmen liegen allerdings nicht vor. Den Männern, die teilweise damals gerade ihre Ausbildung absolvierten, droht nun eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahl und Unterschlagung.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aber auch, so jemanden gehört die Berufserlaubnis entzogen.
Finde ich auch.
Also das ist auf jeden Fall, nein, das macht man nicht, das ist unsachgemäßer Missbrauch.
Ich glaube, wir sind die Einzigen, die so denken. Weißt du warum?
Nein.
Ich habe das nirgendwo aufgeschrieben, das ist in meinem Kopf und ich war schockiert.
Was denn?
Eine Kollegin auf unserem Arbeitsplatz.
Ja.
Mit der habe ich im Nachtdienst gequatscht über den Fall und ich habe dir das so ein bisschen erzählt, weil die wusste davon noch gar nicht. Auch wenn du eine Vermutung hast, ne, Namen werden nicht genannt natürlich. Und die mag auch True Crime und so. Und dann habe ich dir das erzählt, so, was ich gerade für einen Fall schreibe. Und sie so, ja und? Ich so, wie ja und? Ich habe dir von den Narkosepartys erzählt und sie so, das ist doch ganz üblich. Und ich so, wie, das ist ganz üblich. Ich war völlig schockiert.
Ja,
und dann sagt die, als ich damals meine Ausbildung fertig hatte, das ist jetzt echt viele, viele Jahre her, 20 Jahre vielleicht, 18, sagt sie, als ich die damals fertig hatte und ich habe in der großen Klinik gearbeitet, da war das ganz normal, dass man einmal Dormicum ausprobiert.
Ja, einmal Dormicum oder...
Aber wirklich eine große Menge. Die hat gesagt, wir haben alle nach dem Dienst erstmal eine Dosis Dormicum getestet, damit wir auch alle mal wissen, wie das so wirkt. Und danach haben wir auch erzählt, was haben wir gesehen zuletzt, was haben wir zuletzt gehört, was haben wir mitgekriegt. Also die hat gesagt, es war ganz normal, so ein krasses Medikament einfach mal auszuprobieren.
Also wenn man vielleicht sagt, man möchte mal eine Tavo ausprobieren oder so, ja okay. Aber Dormicum?
Das ist schon heftig, ne? Das ist einfach Narkoseeinhaltung. Ja. Das ist schon krass. Aber die hat das so ganz locker und ich so, wie? Ich bin voll schockiert gewesen. Also ich muss ja sagen, ich habe sowas noch nie getestet.
Nee,
auch nicht eine Tavo.
Ich auch nicht.
Also auch so kleine Sachen nicht.
Da bin ich, ich glaube, vor einer OP habe ich mal eine Tavo gekriegt. Und ich glaube, da habe ich Midazolam gekriegt.
Ja. Könnte auch sein. Midazolam. Aber da bist du auch anders drauf.
Boah.
Du bist ja, du vor allem.
Ich fand es total unangenehm.
Ja, aber du vor allem. Du bist ja so auf 180, du brauchst ja irgendwas zur Beruhigung vor der OP. Nee, aber Ich war so schockiert, als sie das ganz locker erzählt. Ja, wie? Warum findest du ja, das krass, denn so schockierend? Ne? Das ist doch ganz normal.
Ja, da sieht man mal, was wirklich so abgeht.
Und die hat auch gefragt, so, hast du das noch nie ausprobiert? Und ich so, nee. Nein. Also, dann bin ich anscheinend ein Schisser oder wie auch
wir
immer.
Wir können ja mal eine Umfrage machen.
Ja, machen wir.
Haben wir ja, kann man ja bei Spotify, ich weiß nicht, ob es nur bei Spotify oder auch bei den anderen Anbietern
ach, gibt. Insta machen wir zusätzlich noch.
Genau.
Da bin ich auch neugierig.
Aber da starten wir eine Umfrage, ich schreibe mir das mal direkt auf.
Ist ja auch anonym, ne,
ob
Leute?
Man, ja, so Narkosepartys nennen wir es, mit Dormikum.
Also ihr könnt antworten auf die Umfrage, wenn ihr die Folge gehört habt, weil dann wisst ihr, was wir damit meinen. Seid mal ehrlich, habt ihr so ein krasses Medikament wie Dormikum, Midazolam, etc., da gibt es ja unglaublich viele, einfach mal ausprobiert? Da bin ich jetzt auch neugierig, weil ich war so schockiert, als sie mir das erzählt hat.
Wir können ja auch mal so ein Feld reinmachen, wo man vielleicht schreiben kann, was man schon... Ja,
können wir zusätzlich auch noch machen. Bin ich neugierig.
Ja. Krass.
Ja, dann bin ich noch neugieriger, ob wir hier die Einzigen sind.
Ich glaube, wir leben einfach völlig hinterm Mond.
Vielleicht. Oder vielleicht sind wir auch normal und die anderen leben hinterm Mond.
Nee, ich glaube, die anderen sind einfach total verrückt.
Ja, das kommt noch hinzu.
Und wir sind einfach entspannt, normal.
Lieben normal, Mädchen. Ja, natürlich sind wir normal. Wir arbeiten in der Pflege, die Sache ist geregelt.
Ist so.
So, nach unserem kurzen Ausraster zurück zum Fall. Die Staatsanwalt war den Rettungsdienstmitarbeitern zufällig auf die Schliche gekommen. Bei Ermittlungen zum Giftmordprozess. Es gab Anhaltspunkte, dass schon zuvor Leute vom Rettungsdienst Medikamente entwendet hatten. Auf Verdachtsmomenten folgten Aussagen und Geständnisse. Mit dem Giftmord selbst haben die sieben Verdächtigen allerdings nichts zu tun. Bei ihren Selbstversuchen gingen sie schulbuchmäßig vor. Für medizinische Notfälle stand ein Beatmungsgerät bereit. Wolltest du was sagen?
Ja, boah. Jetzt, nachdem du das gesagt hast, dass deine Kollegin, unsere Kollegin sagte, dass das normal ist, dass sie es auch schon gemacht hat.
Ja, früher, ne?
Früher. Also, ja, finde ich...
Bist du jetzt auch neugierig?
Auf gar keinen Fall.
Ach so, dachte.
Wir wurden ja auch schon... Also ich wurde schon mal in Narkose gelegt. Ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Ja, ich tatsächlich noch nicht. Aber ich finde, das fühlt sich so beschissen an, dass ich das auf gar keinen Fall
möchte nicht noch mal
machen
erleben.
Würde. Nein, ja, nicht ohne Grund.
Pass mal ein bisschen auf, dass du nicht noch eine OP kriegst, dann hast du die Sache.
Ja. Nein.
Ja, weiter. Die haben auf jeden Fall Beatmungsgeräte bereitgestellt.
Immerhin.
Das ist absoluter Wahnsinn, was die gemacht haben. Absolut lebensbedrohlich.
Ja.
Die Anwendung der Medikamente hätte grundsätzlich nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen dürfen. Keiner der Betroffenen arbeitet noch beim BRK. Einem Mitarbeiter, der geständig war, hat der Rettungsdienst fristlos gekündigt.
Ja, ach, richtig.
Wieso denn das? Verstehe ich gar nicht.
Nee, null. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Und vor allem, du hast dann zwar so ein scheiß Beatmungsgerät, aber...
Kennen die sich so weit damit
aus, dass die da überhaupt das machen? Du setzt ja auch nicht einfach nur die Maske auf und dann wird beatmet.
Richtig.
Was ist, wenn die Zunge nach hinten rutscht, du intubieren
musst? Generell
oder alles. Es können so viele Sachen schief gehen. Boah, weiß ich nicht.
Ich meine, intubieren würden die ja noch hinkriegen. Aber wissen die, was die einstellen müssen?
Ja, aber dann geht das auf einmal nicht. Oder du hast eine allergische Reaktion. Oder du hast gegessen und auf einmal musst du erbrechen, du erstickst. Es gibt ja so viele Sachen, die passieren können.
Ich sehe das auch so.
Unverantwortlich.
Im Notfall schnell eine Spritze, damit der Patient sich beruhigt, die Schmerzen stoppen, der Krampfanfall nachlässt. In Rettungseinsätzen geht es oft um jede Minute. Deshalb halten Notärzte nur Betäubungsmittel wie Morphium unter Verschluss. Zu einer ganzen Reihe von Medikamenten haben Sanitäter hingegen Zugang im Rettungswagen. Das ist auch gut so, denn die Sanitäter assistieren dem Notarzt wie die OP-Schwester dem Chirurgen.
Genau, und im Notfall muss es halt auch einfach schnell gehen. Ne?
Richtig.
Und dann musst du nicht nur erst, wo ist der Schlüssel, wo ist der Schlüssel?
Und wer kann hier mal unterschreiben, wer kann da mal machen?
Wir müssen ausgetragen werden.
Oh, hier fehlt eine, oh nein.
Und schwupps ist der Patient draufgegangen.
Ja. Die Beteiligten der Narkosepartys geben an, sich gegenseitig unter anderem Ketamin, Midazolam, Diazepam, Etomidat und Propofol verabreicht zu haben.
Wow.
Erinnert
das ist
ihr
ja
euch
echt schon
wieder erste Fall?
Batzen. Ja.
Etomidat.
Ja.
Und ihr wisst, was mit dieser Kombi passiert ist.
Ja.
Ihr wisst, wo die Leute jetzt liegen. Nicht mehr im Krankenhaus.
Nee.
Ein bisschen weiter runter. Also es ist schon krass, dass sie so krasse Medikamente genommen haben.
Propofol auch.
Weißt du, wie heftig das ist?
Ketamin. Alles.
Es ist krass.
Wow. Ich finde das mutig, muss ich echt sagen. Ich finde das mutig.
Ich sag jetzt noch mal ganz kurz, wie die Medikamente wirken, so in Kurzfassung.
Ja.
Midazolam wirkt ähnlich wie Diazepam. Mhm. Handelsname Valium. Als Beruhigungsmittel. In Überdosis entspannt es die Muskeln, auch die Atemmuskulatur, weshalb es zum Atemstillstand kommen kann. Ärzte mischen Midazolam mit dem schmerzstillenden Narkosemittel Ketamin, weil es dessen Nebenwirkungen, Albträume und Halluzinationen mindert. Etomidat und Propofol sind gleichfalls Narkosemittel ohne schmerzlindernden Effekt. In der Notfallmedizin kommen diese Präparate beispielsweise zum Einsatz, wenn Mediziner einen Kranken künstlich beatmen müssen.
Macht auch völlig Sinn, die Sachen dann zu geben.
Richtig.
Aber nicht einfach aus Jux und Dollerei.
Richtig. Sehe ich genauso. Schön, dass wir uns einig sind.
Ja.
Wir gehen schon mal nicht auf eine Party, ne?
Nee.
Grundsätzlich müssen Notarzt und Sanitäter jeden Einsatz genau dokumentieren und in einem Protokoll festhalten, wann sie welche Medikamentendosis welchem Patienten gespritzt haben.
Ja gut, hier wurde dann anscheinend falsch dokumentiert oder
ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben.
Oder eine ist runtergefallen und wupp, weg war sie.
Aber wer weiß. Ich denke auch das Rote Kreuz, das steht ja jetzt absolut im schlechten Licht in Bayern, ja. Erstmal, ne? Und ich denke auch, die versuchen sich zu rechtfertigen, so nach dem Motto, es wird eigentlich alles richtig dokumentiert. Das ist ja auch so. Ist ja gar nicht möglich, dass sie es nicht machen. Die müssen ja wissen, was der gekriegt hat, wann er das gekriegt hat.
Ja, schon allein zur Übergabe ins Krankenhaus auch, ne?
Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie das auch bei Bestellung oder sowas gemacht haben, weil so nach dem Motto, ja, ist nicht angekommen oder so.
Ja,
weil
genau.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das war auch damals schon so, dass sie das dokumentieren mussten.
Wer
ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es war auch zu dem Zeitraum so.
Also ich meine, so Banditen werden da ja auch sehr einfallsreich.
Ja.
Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Mittel und Wege es da gibt.
Nee, bitte nicht.
Aber
sonst kommen hier noch Leute auf Ideen.
Genau, aber ja, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten. Und
stimmt.
Dass das so ausgenutzt wird. Und dass die einfach Narkosepartys schmeißen. Ich komme gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, jetzt gerade hänge ich bei den Narkosepartys fest.
Aber eigentlich sind wir richtig an einem anderen Fall dran.
Eigentlich sind wir an einem anderen Fall.
Ja, da will ich jetzt auch
beides
noch mal deine
sehr schockierend.
Achso, okay, schockierend.
Also Tanja, muss ich sagen, wird nicht meine Freundin werden.
Ach, warum denn das?
Also, so ein ekliger Mensch, die hat wahrscheinlich selber so viele Probleme, dass die sich einfach ablenkt.
Und könnte sein. Ich glaube aber eher, dass die ein bisschen krank im Kopf ist.
Ja, also, natürlich.
Die hat in dem Gerichtsprozess mit ihrer Verteidigerin geflüstert und hat sogar gelacht.
Das
Publikum dann auch geschrien hat, was gibt's denn zu lachen?
Ja.
Ihr Ehemann ist tot.
Ja, ihr Ehemann ist tot. Ihre Kinder haben ihren Vater verloren, der aber eigentlich gar nicht ihr Vater war.
Krass.
Die haben jetzt auf einmal einen neuen Vater, den sie gar nicht kennen.
Dann weißt du jetzt, warum die im Gerichtssaal alle so ausgeflippt sind?
Ja, ich wäre auch ausgeflippt.
Ich hätte das ja gerne irgendwie...
Stell mal vor, wir beide hätten da gesessen.
Die Richterin hat auch gar nicht mehr ermahnt, weil die Richterin das genauso gesehen
ja,
hat.
Ja, natürlich.
Also ich wusste nicht, wie ich das gut rüberbringen kann, dass ich euch sagen kann, wie das im Gericht abging. Aber wow, als wenn ich dabei gewesen wäre.
Ja.
Ich habe mir das durchgelesen. Ich habe so viel gelesen und auch an Sachen angehört.
Ne?
Und habe mir gedacht, was da abgegangen ist, das ist unglaublich. Es ist auch sogar hinter verschlossenen Türen gewesen. Also es durfte zwar Zuschauer, aber es war so beliebt.
Mm.
Alle Leute wollten dabei sein.
Klar.
Wildfremde Leute hatten Bock, diese Gerichtsverhandlung
mitzukriegen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, Angelina. Stell mal vor, das wäre jetzt brandaktuell.
Ja, ich wäre da.
Was meinst du, wer in der ersten Reihe sitzen würde?
Wir natürlich.
Ja, natürlich.
Aber wir haben einen Grund. So als Privatperson.
Ja, okay.
Was willst du da? Aber doch, die standen Schlange, Stunden bevor es losging.
Ja,
und die
wahrscheinlich
Touren,
auch viele Freunde
die
und
Touren.
Angehörige.
Die Türen wurden verschlossen, weil von außen immer wieder Gaffer reinkamen.
Ja.
Weil das war wie eine Story einfach.
Ja, hätten die Live-Übertragungen.
Ja, ehrlich.
Wahnsinn auf jeden Fall. Also ich muss sagen, du hast, sind schon irgendwo ein bisschen zwei Fälle. Klar, die spielen halt miteinander ein. Es war halt alles in dieser Wasserwacht. Ja, fand ich beides sehr interessant. Auch sehr schockierend mit Tanja und aber auch schockierend mit der Narkoseparty. Da würde mich brennend interessieren, was unsere Zuhörer dazu sagen.
Aber auch eine Meinung zur Sanitäterfamilie. Also da hätte ich auch gerne noch irgendwas gehört. Wie seht ihr das, was sie da so treibt?
Es ist einfach unglaublich und verrückt. Ja, die hat jetzt lebenslänglich, ne? Wann war die Verurteilung?
2007. Ich meine, 6. Dezember war so die letzte Gerichtsverhandlung und danach. Aber die ist ja mittlerweile bestimmt schon verheiratet. Die war ja verlobt.
Können wir doch auch mal einen Brief schreiben.
Können wir mal versuchen. Aber ich glaube, die ist nicht sehr einsichtig, wie das so in den ganzen Prozessen lief.
Ja, die kann uns ja davon erzählen, dass sie es nicht getan hat und dass es der André war. Das bin ich auch bereit für. Soll sie mir erzählen, ich höre ihr zu.
Können wir versuchen.
Ja, Angelina, ich bedanke mich für den tollen Fall, den du rausgesucht hast.
Immer wieder gerne.
So toll auch recherchiert hast und uns so toll vorgetragen hast. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen.
Wir hätten auch echt gern eure Meinung in den Kommentaren als Nachricht. Und das werden wir immer wieder sagen.
Ey, und falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt.
Auch die bitte.
Genau.
Ja, tschüss.
Tschüss.